ARD.
Mein Name ist Mario Neumann und ich mache diesen Bremen 2 Podcast Eine Stunde Reden, weil jeder Mensch eine Geschichte zu erzählen hat. Und zwar die Geschichte seines Lebens aus der individuellen Perspektive. Anna-Katharina Buse weiß ganz genau, was das bedeutet, denn sie hat eine eineiige Zwillingsschwester.
Ich war draußen die Treppe am Fegen und da kam ein junger Mann und meine Zwillingsschwester sagte vorher zu mir, da kommt gleich mein neuer Freund, der Eckbert, sag mir doch Bescheid. Und dann kam dieser Junge etwas sehr langer Mann und wollte mich im Arm nehmen und ich habe ihn abgewehrt. Und er sagte, was ist denn? Ich sage, was soll das? Ich kenne dich nicht. Und habe das wirklich so provoziert auch, ja. Also so lange, dass er dann beleidigt abgezogen ist. Wenn sie das heute erzählen würde, würde sie das aus ihrer Sicht ein bisschen böser darstellen, ja, als ich den Spaß daran hatte. Ja. Ne?
Spaß bringt Anna-Katharina Buse auch mit ihrer neuen Wahlheimat Bremen in Verbindung, trotz Regenhose und Fahrradsturz. Es gab aber auch dunkle Zeiten in ihrem Leben, etwa der frühe Tod des Vaters oder 10 Jahre Ehe mit einem sehr speziellen Menschen.
Es gibt Menschen, die haben einen so hohen IQ-intellektuellen Wert, die gehen auf so einem Grat. Entweder kippen die um oder sie glänzen. Und mein Ex-Mann gehörte dazu, der glänzte. Die Frauen haben ihn angehimmelt. Und wenn der zu mir gesagt hat, der Koffer ist grün, dann habe ich mich nicht mehr getraut zu glauben, dass der Koffer beige ist. In Kombination mit Alkohol und Gewalt und anderen Dingen war ich ein kleines Würmchen geworden.
Wie sie dieses Kapitel gut hinter sich bringen konnte, warum es sie stört, wenn Menschen nach dem Alter bewertet werden und welches Buch sie geschrieben, aber noch nicht rausgebracht hat, das alles erzählt sie jetzt hier in der ARD Audiothek.
Hallo Anna-Katharina Buse.
Hallo Herr Neumann.
Sie haben mich aus Ihrem, ja, aus welchem Zimmer eigentlich?
Schlafzimmer.
Aus Ihrer Wohnung aus gesehen, als wir unterwegs waren auf einer kleinen Insel, die es in Bremen gibt, auf dem Teerhof.
Ja.
Es ist eine richtige Insel oder eine Halbinsel. Ich bin immer ein bisschen durcheinander, aber ich glaube.
Es ist fast eine Insel.
Ja,
es wird. Sie mündet in die Brücke.
Genau. Es war noch relativ früh am Morgen. Das heißt, Sie waren vermutlich gerade aufgestanden?
Nein, war schon früh auf, aber ich lüftete gerade das Schlafzimmer. Oder
sind Sie eine Lerche?
Ich weiß, die Lerchen sind noch früher dran. Also, nee, Lerche würde ich nicht sagen, aber so ein Spatz.
Und was führt Sie auf den Teerhof? Das ist ja schon irgendwie auch so eine besondere Siedlung.
Es ist eine besondere Siedlung. Ich bin vor circa 2 Jahren nach Bremen gezogen. Ich bin alleinstehend, habe keine Kinder, habe aber eine Nichte. Das ist die Tochter meiner eineiigen Zwillingsschwester. Und mit der habe ich ein sehr inniges Verhältnis. Und die hatte in Köln studiert und hat dann die Liebe kennengelernt. Und der Mann kommt aus Bremen. Und dann ist sie nach Bremen gezogen und hat 2 Kinder gekriegt. Damals erst das erste, jetzt die Kleine ist schon ein Jahr. Und ich habe jetzt mein Büro. Ich hatte 25 Jahre ein Architekturbüro in Köln. Und habe gedacht, so jetzt geht eine andere Phase im Leben los. Da sind Kinder, Familie. Und so bin ich dann nach Bremen gekommen. Habe mich auf die Wohnungssuche begeben und fand es ganz lustig. Wir sind zufällig über den Teerhof spaziert, meine Nichte und ich. Und dann habe ich gedacht, ach, ich gehe mal hier ins Architekturbüro fragen, ob es hier möglich ist, auch Wohnungen zu finden. Und der junge Mann sagte, dass das hier alles eingefleischte Bremer sind, dass es unwahrscheinlich ist, hier eine Wohnung zu finden. Und ob sie es mir glauben oder nicht, 2 Monate später kriegte ich eine E-Mail, ob ich noch an der Wohnung interessiert sei. Und daraufhin habe ich geschrieben, gerne, um welche Wohnung handelt es sich? Ja, um die Wohnung auf dem Teerhof. Ich hatte mich nie beworben. Also irgendwie wollte der Zufall, dass diese Wohnung dann zu mir gekommen ist. Und dann ist meine Nichte, habe ich dann sofort informiert. Sie hat sich die Wohnung angeguckt und nach mehreren Gesprächen habe ich dann diese Wohnung gefunden.
Ist es jetzt Ihre oder sind Sie Mieterin?
Ich bin Mieterin. Ich war erst etwas erschrocken über den Teerhof. Ich meine, es ist zwar öffentlich, aber ich habe gedacht, ich ziehe in eine Seniorenresidenz.
Hm.
Und
ja,
das verändert sich gerade. Ich freue mich über jeden Kinderwagen in der Tiefgarage, den ich sehe und jeden jüngeren Menschen. Dort findet gerade ein Generationswechsel statt und das tut mir und meiner Seele ganz gut.
Das heißt, Sie sind sozusagen hierher gekommen, um auch Ihre Nichte zu unterstützen mit den
ja,
Kids?
Ja, auch einfach einen neuen Lebensabschnitt. Und meine Familie wohnt im Münsterland oder die Mutter oder die Geschwister. Und durch dieses innige Verhältnis mit meiner Nichte habe ich den Entschluss gefasst, nach Bremen zu ziehen und noch mal einmal neu anzufangen, komplett. Von Ärzten suchen, von Freundschaften schließen, das Architekturbüro aufzugeben. Und ich habe mir gedacht, viele Menschen fallen ja auch in ein Loch, wenn sie in diese Phase gehen. Und Familie mit Kindern, da gibt es neue Aufgaben. Dann kannst du dieses Loch etwas schließen.
Ja. Und jetzt noch Zwischenbilanz?
Also die Zwischenbilanz ist so, ich hatte dann endlich Zeit, mir durch Arthrose das geschädigte Knie neu machen zu lassen. Wer war da? Die Familie. Dann bin ich im März letzten Jahres gestürzt mit dem Fahrrad nach dem Schwimmtraining, habe mir einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen. Wer ist da? Die Familie. Insofern kann ich nur sagen, ich habe auf meinen Bauch gehört und das war total richtig und in Ordnung. Und ich sage wirklich fast jeden Abend nur Danke, lieber Gott, dass es mir so gut geht.
Hätte auch anders laufen können.
Auf jeden Fall.
War ein gewisses Risiko.
Richtig.
Und Ihre Zwillingsschwester?
Die kommt immer uns besuchen.
Aus Münster?
Ja, aus der Nähe von Münster.
Und die fand die Idee auch seinerzeit gut, als Sie gesagt haben, ich mache das jetzt.
Ja. Also das war für sie auch. Und
sieht die genauso aus wie Sie?
Fast. Heute nicht mehr, aber in Kindertagen haben die Lehrer uns nur an den Etuis unterschiedlichen Farben erkannt. Weil unsere Eltern, ich komme aus so einem kleinen Örtchen Oer-Erkenschwick bei Münster, meine Mutter war sehr stolz, dass sie eineiige Zwillinge hat und wir mussten dann immer gleich gekleidet sein und diese Individualisierung, die haben wir dann später uns davon ein bisschen gelöst und jeder ist dann so ab 12 oder so hat seine eigenen Sachen dann getragen.
An Ihrem Tonfall habe ich schon gemerkt, so ganz begeistert waren oder sind Sie im Rückblick nicht davon, oder? Dass es so war, dass Sie haben Sie sich auch einen Spaß draus gemacht und die Lehrer veräppelt?
Also wir haben uns auch einen Spaß daraus gemacht. Also es gab so Situationen in der Schule, da mussten wir was auswendig lernen und aufsagen. Und dann, als ich dran bin, habe ich was gesagt und dann bin ich dann zur Toilette verschwunden. Dann ist meine Zwillingsschwester auf den anderen Stuhl und dann, wenn sie dran kam, war ich das, die den Text dann weitergesagt hat.
Also, und das konnte man auch nicht an der Stimme erkennen damals?
Nein. Also wir waren wirklich eineiige Zwillinge. Meine Eltern, ich habe hier auf der linken Schulter so ein Muttermal-ähnliches. Da hat meine Mutter mal im Bauch so weggedrückt, sagt sie. Und das war die Stelle, woran sie uns immer erkannt hat am Anfang.
Witzig.
Ja. Aber was viel witziger ist, dass wir ja das Gleiche erlebt haben, aber jeder hat eine andere Wahrheit darüber, also eine andere Wahrnehmung.
Da sind wir mitten in der, ich hätte fast gesagt, in der Philosophie dieses Podcasts, ja.
Ja, das war also ganz interessant und es hat viele Kämpfe gegeben darum, wer hat denn jetzt recht? Ja, bis wir irgendwann verstanden haben, jeder hat seine eigene Wahrheit, wie jeder Mensch seine Wahrheit hat, von dem, was er wahrnimmt, ja.
Richtig.
Aber das war, also wir haben das sehr viel mit Kämpfen ausgetragen, so nach dem Motto, ich bin die Stärkere, ich habe Recht und so weiter, ja. Also,
und lagen Sie da meistens Kopf an Kopf oder gab es schon so eine Art Hackordnung?
Kopf an Kopf?
Naja, wenn Sie sagen, immer wieder Kämpfe, das klingt für mich danach, dass beide...
Es kam immer wieder, genau, es hat immer getriggert.
Aufbegehrt haben.
Ja. Es gibt auch manchmal heute noch Situationen, wo es triggert. Aber dann gehen wir in einen kleinen Austausch, emotional. Wenn es am Telefon ist, legen wir die Hörer auf, drehen uns um, schreibt der eine in WhatsApp sorry oder der andere ruft an und weg ist es.
Spannend.
Es bleibt nichts haften.
Und waren Sie dann auch, es gibt ja auch so manchmal so Treffen von eineiigen Zwillingen.
Ja, das war für uns ganz wichtig. Und zwar der Stern, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Irgendwann, jetzt lassen wir überlegen, 54, 64, 74, das müsste so in den 80er Jahren gewesen sein. Der hatte dort einen Aufruf gemacht für Zwillinge und wollte diese Zwillinge so darstellen. Und dann sind wir zu diesem... Das war im Goethe-Institut, in Frankfurt war das, glaube ich. Dann sind wir dorthin gefahren und ich war tiefst beleidigt, dass wir nicht so in den Mittelpunkt kamen, weil wir nicht gleich angezogen waren. Also viele Zwillinge liefen dort gleich gekleidet, obwohl die über älter waren und auch die Männer waren die Zwillingsmänner. Es gab sogar Zwillinge, die Zwillingsfrauen geheiratet haben.
Ja.
Und die vier waren alle gleich gekleidet und das hat in mir einen ziemlichen Prozess ausgelöst. Und meine Zwillingsschwester hat mich damals sehr aufgefangen und hat gesagt, guck mal, wie weit wir weg sind. Wir brauchen das nicht mehr. Jeder ist individuell. Ja? Und hat mich damals auch getröstet und da rausgeholt, dass Zwillingsein doch was Besonderes ist, aber dass jeder doch ein Individualist ist.
Persönlichkeit entwickelt hat.
Ja.
Zum Glück.
Ja.
Aber diese Verbundenheit ist nach wie vor da.
Die ist geblieben.
Sie telefonieren täglich.
Fast.
Es ist eine genetische Sache auch, oder? Gibt es bestimmt Forschung drüber?
Ich kenne auch Zwillinge, die eineiig sind und nicht diese Bindung haben. Vielleicht liegt das einfach an der Erziehung, wie wir groß geworden sind, dass wir beiden uns hatten. Mhm. Wir haben zwar noch eine 2 Jahre jüngere Schwester, aber für die ist es immer schwierig gewesen, dazwischen zu kommen. Selbst heute noch, ne? Also, dass sie dann sagt, ja, ihr beiden tut euch ja eh zusammen. So empfindet sie das, ne?
Ja. Wir gucken mal kurz in die Dose mit den kleinen Fragen des Lebens. Oder Sie, liebe Frau Buse. Ich schicke die mal rüber. So ein Döschen, genau, Schächtelchen.
Ja.
Einmal aufmachen, 3 Zettelchen ziehen, auffalten und laut vorlesen.
Haben Sie schon mal heimlich die SMS, WhatsApp oder Nachrichten Ihres Partners oder Kindes gelesen? Nein, weil ich kein Kind habe und ich auch über viele Jahrzehnte alleine bin. Ja?
Das war relativ einfach zu beantworten jetzt für Sie.
Auf was könnten Sie im Alltag am ehesten verzichten? Da gibt es vieles. Ist die Frage, welches Thema das sein soll. Also worauf ich am meisten verzichten kann, ist durch diesen Unfall in diesem Jahr mit dem Oberschenkelhalsbruch, wo ich im Krankenhaus gelegen habe und wo ich die Erfahrungen gemacht habe, nur weil ich im März 70 geworden bin im letzten Jahr, wurden auf einmal Schubladen geöffnet, die mir nicht bekannt waren. Das heißt, ich sollte in die Geriatrie, weil ich schon 70 bin. Es wird nicht unterschieden zwischen dem biologischen Alter, sondern diese Schublade mit 70. Ich habe von der Kfz-Versicherung einen Brief mit Tariferhöhung gekriegt, weil ich 70 geworden bin. Da wird nicht unterschieden, wie alt ist denn die Frau vom Biologischen, wie fit ist sie denn, sondern nein, 70, Schublade auf, rein. Und das hat mir wirklich eine Krise verursacht und da wurde ich sehr achtsam mit der Sprache.
Ja.
Und da ist mir aufgefallen, dass wirklich in unserer Gesellschaft so Sprüche kommen, ja, er war ja schon 70. Wieso macht er das denn jetzt noch mit 70? Der war doch schon 74. Also diese Bewertung über 70 ist man auf einmal in einer ganz anderen Rubrik und es wird überhaupt nicht geguckt, was ist denn Mensch. Da würde ich so gerne für eine Bewusstseinsveränderung eintreten wollen, auf die Straße zu gehen. Warum bin ich mit 70 anders?
Ja, also ich höre jetzt raus, worauf Sie verzichten können, wäre Altersdiskriminierung.
Richtig. Und vor allen Dingen dieses Unsensible mit der Sprache umzugehen. Mhm. Und das sagen Menschen von 40, 50, 60. Ja, also so ein bisschen achtsamer zu sein mit dem, was ich sage. Betrifft natürlich viele Bereiche, aber mich in diesem Jahr hat es die 70 ziemlich tangiert.
Jo, vielleicht noch irgendwas Schönes, was Sie eigentlich gut finden im Alltag, was trotzdem entbehrlich wäre?
Naja, was ich gut empfinde, kann ich ja nicht entbehren.
Ja, vielleicht gäbe es was, worauf Sie am ehesten verzichten könnten im Alltag. Also ich schätze, eine Waschmaschine oder eine Zahnbürste gehört nicht dazu.
Ich könnte darauf verzichten, manche verrückte Hose kaufen zu wollen.
Also auf Mode?
Ja.
Auf Konsum
im
Bereich Mode?
Ja.
Haben Sie da ein Faible für Hosen?
Ja, wenn sie anders sind.
Was heißt anders? Vom Schnitt her,
Farbe? Mhm. Vom Schnitt her, vom Material her. Es geht auch da wieder um die Individualisierung.
Ja, sie haben auch eine sehr individuelle Brille mit einem Doppelsteg.
Ja,
danke. Also das heißt, ganz oben zwischen den beiden runden Gläsern läuft ein Steg und weiter unten oberhalb der Nase läuft nochmal ein kleinerer Steg.
Ja.
Haben Sie die auf zum Lesen oder immer?
Nee, das ist eine Gleitsichtbrille. Die habe ich bei Boateng gesehen, habe mich auf die Suche gemacht, habe die gefunden im Internet.
Bei diesem Fußballer?
Ja, der hat auch Brillen entworfen. Habe die gefunden, habe die bei eBay ersteigert, bin zum Optiker und habe mir Gleitsichtgläser reinmachen lassen. Also für mich ist Individualität so ein großes Thema.
Hängt ja vermutlich dann auch mit...
Mit dem Zwillingsdasein zusammen. Das kommt mir nämlich gerade so, wo wir darüber reden. Ne?
Ja. Also 2 weitere haben wir noch.
Ja.
Ne?
Auf was können Sie gut verzichten? Fleisch, Alkohol, Zigaretten, teure Urlaube. Also ich kann auf Fleisch verzichten. Mit 22 Jahren habe ich kein Fleisch mehr gegessen. Alkohol, ich komme aus einer Familie, wo Alkohol ein Thema war. Ich war mit einem Alkoholiker verheiratet, verzichte ich auch gerne drauf. Zigaretten haben wir auf unserer Kommunion einen Cousin gehabt, der uns kurz vor Mittagessen gesagt hat, komm mal mit, ich habe eine Überraschung für euch. Wir beide mit ihm in den Keller, hat uns Zigarillos zum Rauchen gegeben. Die Kommunion war hin, wir waren nur am
Spucken.
Spucken, ja. Und von da an haben wir nie eine Zigarette angerührt.
Also können Sie auf alles...
Ich kann auf die teure Urlaube. Was heißt teuer? Worauf ich nicht verzichten kann, ist ein Urlaub zum Bodyboarden. Ich liebe es Bodyboarden.
Das ist wie Wellenreiten, nur dass man nicht aufstehen muss.
Richtig. Im Atlantik in Andalusien. Wunderbar, toll. Das wünsche ich mir für mein Leben, das so lange wie möglich noch machen zu dürfen. Also da könnte ich im Moment nicht drauf verzichten, auf was Schönes.
Und es ist auch schon aufgrund der Entfernung und Fliegen und Hotel relativ teuer.
Ja.
Das Faszinierende bei Eine Stunde Reden ist ja, dass es kein richtig und kein falsch gibt. Dass wir eben eintauchen in die subjektive Wirklichkeit eines Menschen. Das macht es ja auch so besonders. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen einsteigen, was das heißt. Also ob Sie da 2, 3 Beispiele haben, wo wir es konkret nachvollziehen können vielleicht, was das für Sie und Ihre Schwester hieß. Weil Sie sagten, wir haben das Gleiche erlebt, aber es wurde nachher unterschiedlich gedeutet, unterschiedlich gewertet.
Ja, das war ja in Kindertagen so.
Ja.
Ich wüsste jetzt nicht direkt ein direktes Beispiel.
Den mussten Sie auch immer gemeinsam feiern.
Ja, also das war ja, das Schlimme war bei uns zum Beispiel, auf dem Geburtstag kriegten wir manchmal zusammen eine Tafel Schokolade. Nicht jeder eine, sondern zusammen eine. Und dann wurden wir noch so erzogen, dass meine Mutter dann sagt, ihr müsst die Schokolade jetzt auch anbieten. Dann wurde die Schokolade ausgepackt in kleine Stücke und dann gingen wir damit rum. Und dann habe ich sie, wenn sie dann zu jemandem kam aus der Familie, habe ich sie weitergeschoben. Habe immer zu ihr gesagt, die nicht, die nimmt weiter. Damit wir diese Schokolade zusammen bekamen.
Damit möglichst viel gerettet wurde.
Für uns, weil wir haben ihr ja Geschenke gekriegt. Ne? Und wir haben uns mal darüber unterhalten und sie sagte, sie fand das als sehr unangenehm, das machen zu müssen.
Das weitergeschoben zu werden oder das anbieten müssen?
Das weitergeschoben. So von mir.
Also quasi, dass sie, man würde auf Neudeutsch sagen, übergriffig.
Ja, genau.
Von Ihnen gegenüber Ihrer Zwillingsschwester, dass Sie dafür sorgten, weil Sie hatten Ihr Interesse im Blick, dass Sie möglichst viel von der Schokolade noch abbekommen.
Ja.
Okay.
Ja, also so, ne? Also so in der Wahrnehmung.
Gab es dann auch irgendwann Kontakte zum anderen Geschlecht, als man älter wurde? Als Jugendliche? Gab es da unterschiedliche Wahrnehmungen? Jetzt müssen Sie lachen.
Doch, da gibt es ein sehr schönes Beispiel. Und zwar samstags mussten wir immer im Münsterland, wurden samstags immer die Straßen gefegt oder die Bürgersteige und so. Und ich war draußen die Treppe am Fegen und da kam ein junger Mann und meine Zwillingsschwester sagte vorher zu mir, da kommt gleich mein neuer Freund, der Eckbert, sag mir doch Bescheid. Und dann kam dieser junge, etwas sehr langer Mann und wollte mich im Arm nehmen. Und ich habe ihn abgewehrt. Und er sagte, was ist denn? Ich sage, was soll das? Ich kenne dich nicht. Und habe das wirklich so provoziert auch, ja. Also so lange, dass er dann beleidigt abgezogen ist. Und irgendwann kam meine Zwillingsschwester, war denn der Eckbert jetzt da? Ach, ich sage, du meinst dieses komische lange Wesen, was hier rumgetun ist. Und da war sie sehr sauer auf mich und musste dann zu ihm hin, ihm das beichten, er konnte das nicht glauben und ist dann wirklich gekommen und hat dann wirklich gesehen, dass seine Freundin noch eine Zwillingsschwester hat. Ja? Also solche Anekdoten kann ich so erzählen, wo, ja, wenn sie das heute erzählen würde, würde sie das aus ihrer Sicht ein bisschen böser darstellen, als ich den Spaß daran hatte.
Ja. Aber hatten Sie da auch noch die gleichen Klamotten an?
Nee.
Aber er wusste ja nicht, was sie an dem Tag trägt.
Ja. Genau. Und wir waren ja in der Anfangsphase damals. Ne? Es war ja ganz frisch. Wie alt waren wir da? Vielleicht 15, 16 oder so.
Waren Sie auch gleich groß?
Ja.
Ich würde noch ein drittes Beispiel nehmen. Vielleicht aus dem Bereich Kontakt zu den Eltern.
Ja.
Wo Ihre Schwester was anders wahrgenommen hat, anders empfindet. Vielleicht auch nicht ein konkretes Momentum, sondern sowas Größeres.
Also unser Vater ist früh gestorben. Den haben wir, ich glaube, mit 17 verloren. Früher hat man so Freizeiten, Kinderfreizeiten begleitet.
Als Mitarbeiter?
Als Mitarbeiter. Und da waren wir beide unterwegs und wurden dann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, per Hubschrauber von den Inseln geholt und dann nach Hause gebracht. Ich glaube, sie war ein Papakind. Also so habe ich es immer empfunden. Sie selber sagt, Papa hätte mich immer bevorzugt. Ich eher sage sie. Also da
hat
ist
man
so
auch schon wieder diese unterschiedliche Wahrnehmung.
Diese unterschiedliche Wahrnehmung. Ne? Das sind ja alles nur Gefühle. Ne?
Ja.
Also das Gefühlte.
Und darf ich fragen, warum er gegangen ist? Warum das?
Er hatte einen eigenen Zwillingsbruder, der im Krieg geblieben ist. Und er hatte einen Splitter im Ellbogen, der gewandert ist, eine Blutvergiftung erzeugt hat, die nicht erkannt wurde. Er ist vom Fahrrad gefallen und war tot. Und war noch ein paar Tage vorher bei einem Arzt wegen Magenschmerzen und der Arzt hat das nicht erkannt.
Und die rührten vermutlich oder sicher
auch. Das war dann sichtbar.
Ne? Auch schon von dieser Sepsis. Und wie schlimm war das damals für Sie auf der Skala von 1 bis 10?
Ganz schlimm.
Ja.
Also es war sehr schlimm.
Horror, auf Deutsch gesagt.
Ja, weil wir waren so in der Pubertät, in der Findungsphase und da war der Vater schon ein wichtiger Faktor. Ne?
Und war für beide war er auch eine reelle Bezugsperson?
Ja, ja.
Wenn Sie sogar beide das Gefühl hatten, für die andere mehr als für mich selbst?
Ja. Also ich glaube, wir haben beide um ihn gekämpft, obwohl das nicht notwendig war, ne? Wenn man das so im Nachhinein sieht, ne? Weil er uns beide geliebt hat. Ne? Aber ja.
Und wie lang war die Trauerphase?
Das ist ja, bin ja katholisch großgezogen worden. Für die Verwandtschaft, meine Mutter war gar nicht in der Lage, weil das so überraschend war für sie. Und für die Verwandtschaft war es ja wichtiger, was man an Unterwäsche hat und Trauerkleidung, als was es mit Gefühlen zu tun hat. Ne? Insofern ist die Trauer eigentlich danach mehr gekommen. Ne?
Ja. Es ist, wie man so sagt, so voll aus dem Leben gerissen worden.
Ja, für mich hatte das dann auch die Veränderung, dass meine Mutter doch auf ihren Mann ziemlich fixiert war. Und das äußerte sich dann so, sie brauchte Geld, hat einen Ordner aus dem Schrank genommen, hat gesagt, du, hier sind die Bankunterlagen, kümmere dich darum und gib mir jetzt einen Check, zeig mir, wo ich unterschreiben muss, damit ich Geld holen kann. Das heißt, also mir wurde dann auch die männliche Rolle relativ schnell übertragen.
Und Sie konnten es oder waren Sie überfordert erstmal?
Nö.
War für Sie?
Ja, wahrscheinlich war ich überfordert, aber ich habe die Rolle relativ schnell angenommen. Und das hat sich auch durch mein ganzes Leben gezogen.
Jetzt haben wir schon einen Teil der Antwort, auf die Frage, die ich mich natürlich vorhin schon gestellt habe, ne? Wieso über viele Jahre solo gewesen? So, ne?
Ja.
Also, da gibt es bestimmt viele Fragmente, aus der sich eine Antwort zusammensetzt.
Richtig.
So. Ja. Das war mir schon sofort klar, ne?
Ja.
Aber
ja.
Das ist also, wohl eins davon, ja.
Ich denke auch, dass da.
Weil sie, was das betrifft, schlicht und ergreifend keinen Partner brauchten.
Richtig.
So.
Ja, ich war aber 10 Jahre verheiratet.
Das haben Sie gesagt.
Ja.
Da will ich auch gerne noch zu fragen, wenn ich darf, weil mich das schon interessiert.
Also ich habe dann einen älteren Mann geheiratet.
Aber sind wir schon mit der Sache fertig?
Ja.
Ist Ihre Mutter darüber hinweggekommen, über den Verlust irgendwann Ihres Mannes? Oder hat das
ich glaube, sie hat sich an den Zustand gewöhnt,
aber so richtig
weggekommen weiß ich, glaube ich nicht. Weil sie hat ja auch nie wieder einen neuen Mann gehabt. Und ist ja dann auch aus meiner Sicht relativ früh gestorben, als wir 32 waren. Also, ne? Also sie war da 64. Also
noch kein Alter.
Nee, ne? Finde ich auch. Und ich glaube, ich habe aus...
Aber sie hat für Sie als Mutter schon wieder dann funktionieren können wenigstens? Oder war das... War das quasi ein doppelter Verlust, dieser Schicksalsschlag? Na gut, Sie waren ja schon junge Erwachsene.
Ja, also insofern waren wir, wir haben ja noch zu Hause gewohnt. Also insofern war sie da, ne?
Und Sie waren für sie da.
Ja.
Zum Glück.
Ich glaube, wir waren mehr für sie da. Ja. Ja, und aus dieser Situation heraus habe ich dann mich wirklich überreden lassen, einen älteren Mann zu heiraten.
Von dem Mann oder von wem?
Von dem Mann, ja.
Weil er sagte...
Er verkörperte dann für mich, weil er älter war. Er hatte ein gutes Architekturbüro, er hatte schon Immobilien. Und er verkörperte dann für mich der Mann, wo ich mich anlehnen konnte, um das alles, was ich tragen musste, endlich loszuwerden, also abzugeben.
Und Sie waren damals Mitte 20 oder Anfang
20? 22, als ich geheiratet Anfang 20. habe. Aber es war nicht... Wie soll ich das ausdrücken? Also es feuchten 10 Jahre voller... Gewalt und Alkoholprobleme von ihm, viel Selbstaufgabe.
Bei Ihnen?
Bei mir. Bis zum Schluss zu einem Nervenzusammenbruch, was...
Mit Klinikaufenthalt?
Ja.
Es tut mir leid.
Mehr möchte ich auch gar nicht dazu erzählen.
Zu einem tut mir das leid, dass ich das durchleben musste.
Deswegen reiße ich es nur an, weil das
zum Zweiten hatte ich schon die Einleitung zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Dann kam der zweite Horror.
Ja.
Nach dem ersten Horror, dem Verlust des Vaters, war der zweite Horror diese Beziehung. Jo. Vielleicht sollten wir hier mal Taschentücher haben.
Ja. Und doch bin ich dann nach diesen 10 Jahren...
Und war die Hilfe eine richtig gute Hilfe? Hatten Sie das Gefühl, dass Sie da gut... Also wo Sie dann in der Klinik waren, dass Sie da gut aufgehoben waren?
Nein.
Schade, ne?
weil es gibt Menschen, die haben einen so hohen IQ, intellektuellen Wert, die gehen auf so einem Grat. Entweder kippen die um oder sie glänzen. Und mein Ex-Mann gehörte dazu, der glänzte. Die Frauen haben ihn angehimmelt. Und wenn der zu mir gesagt hat, der Koffer ist grün, dann habe ich mich nicht mehr getraut zu glauben, dass der Koffer beige ist.
Ja, verstehe, was Sie sagen.
In Kombination mit Alkohol und Gewalt und anderen Dingen war ich ein kleines Würmchen geworden, die sich nicht mehr traute, zu sich oder zu irgendetwas zu stehen. Hinzu kommt, der Kontakt zu der Familie wurde abgeschnitten.
Durch ihn.
Durch ihn. Und ja, mehr möchte ich da eigentlich gar nicht reingehen.
Was mich bei solchen Kapiteln oftmals beschäftigt, wenn ich sie höre, und ich darf Sie beruhigen, Sie sind nicht die erste Person, die bei einer Stunde Regen sitzt und über häusliche Gewalt spricht.
Ja.
Leider, muss ich dazu sagen. Aber gleichzeitig finde ich, es ist so extrem wichtig, dass wir verstehen, dass es das gibt und dass es das leider auch heute immer noch und immer wieder gibt und dass wir das nicht tabuisieren dürfen oder müssen, sondern dass wir damit umgehen können. Ein Punkt, der mich da immer umtreibt, ist, aber Sie haben es ja schon angedeutet, es war einfach so eine Mischung und vermutlich auch so ein stetiges...
Ein stetiges Aushöhlen.
Ja, Aushöhlen ihrer Kraft oder ihres Rückgrats.
Ja, ich könnte viele Geschichten dazu erzählen, aber die möchte ich nicht in die Öffentlichkeit tragen. Ja.
Lebt die Person noch, oder?
Nein, die ist an Leberzirrhose gestorben.
Ist eben dieser Punkt, wann merkt man, dass es so nicht mehr geht? Es schleicht sich irgendwie was ein und irgendwann merkt man aber, es ist falsch. Vermutlich auch der Alkoholmissbrauch, wird Ihnen von Anfang an, glaube ich, nicht so bewusst gewesen sein, dass der stattfindet.
Der war mir relativ schnell bewusst,
okay, weil
auch meine Eltern getrunken haben. Aber er hat mir immer wieder bewiesen, dass er eben eine Woche trocken war.
Alles klar. Ich habe
geglaubt, dass das dann kein Alkoholismus ist. Und ich wurde dann co-abhängig. Und als Co-Abhängiger machst du genauso die Augen zu.
Ja.
Und die Geschichten, die dazugehören, die ich jetzt nicht erzählen möchte, haben einfach dazu geführt, dass ich mehrmals nachts vor der Haustür im Schlafanzug saß, wo er mich rausgeschmissen hat und ich nicht wusste, wohin. Die mich dann irgendwann dazu haben veranlasst, mir einen Schlüssel in die Garage zu legen, um mit dem Fahrrad zu meiner Mutter zu fahren. Und
dann war sie wieder für Sie da?
Ja.
Und sie hat Sie aufgenommen und gut reagiert?
Natürlich, ja. Nur, er war ein mehrfacher Millionär, kam am nächsten Tag, war dieser Strahlemann. Ich bin wieder mit zurück, habe ihm Schenkungsverträge unterschrieben. Ja, dann beim zweiten Mal saß ich beim Sozialamt und war nicht mal renten- oder krankenversichert. Und mir fehlen heute 10 Jahre Renteneinzahlung.
Das ist ärgerlich.
Das ist nicht nur ärgerlich, das tut einfach weh. Aber ich sitze hier, ich bin glücklich, ich bin zufrieden. Ich habe danach sehr viel geschafft.
Ja, Sie leben, Sie sind gesund.
Nicht nur das, ich habe mein...
Und Sie sind auch gut drauf.
Mein Traum verwirklicht.
Ja.
Ich habe zu einer Form in der Architektur gefunden, die mir sehr viel Wertschätzung und Anerkennung gebracht hat in den Jahren, die das wieder ausgeglichen hat, das Leben.
Ja. Sie sind quasi wie Phönix aus der Asche.
Ja.
Und haben Sie da nach erst angefangen zu studieren oder hatten Sie vorher schon studiert?
Also mein Mann musste eine Architektin heiraten. Das war seine Devise. Ich wollte damals Versicherungswesen studieren und er hat mir dann gezeigt, wie so etwas geht. Er ist mit mir zu seinem Professor gefahren. Nächsten Tag habe ich Architektur studiert. Das heißt, er hatte so viel Macht auch mit Beziehungen und Netzwerke, dass ich ja gar nicht die Chance hatte, an mich zu glauben.
Und waren Sie seine erste Frau?
Ja.
Und wo haben Sie ihn getroffen?
Auf einem Richtfest von einem Freund.
Also der Freund war der Bauherr und er war der Architekt. Und bei dem Richtfest sind Sie sich über den Weg gelaufen.
Ja.
Schicksalshafter Moment.
Ja, ich mir gefiel der nicht, aber er hat mich gepackt.
Er hat sie sich einverleibt.
Ja, man
das hört sich gruselig an, aber es ist Wahnsinn, was zwischen Menschen möglich ist, oder?
Ja, ich glaube, wenn sie unbewusste Träume und Wünsche haben auf diesen Prinzen mit dem weißen Pferd, projizieren sie das auf einmal in eine starke Persönlichkeit, der nach außen hin glänzt, projizieren sie es da drauf. Und dann war das wie die Erlösung.
Und ein bisschen Vater ist das vermutlich auch. Wie viele Jahre war er älter?
Ja. Bitte? 9 Jahre.
9 Jahre älter, ja.
Das war damals viel, mit 22, weil er auch älter war als vom Alter her.
Mhm. Und der hatte ja auch schon was erreicht.
Ja, der hatte Immobilien schon alles, also stellte etwas da.
Dann hat er sie trotzdem noch über den Tisch gezogen, was wirtschaftliche Aspekte
betrifft. Ich würde
das
nicht über den Tisch ziehen sagen, sondern aus seiner Verletzung heraus, dass ich gegangen bin oder es geschafft habe, das hat das Ego sehr getroffen.
Ja, aber was sollten Sie denn sonst machen?
Ja, aus meiner Sicht ja, aber ich versuche so...
Aber hätten Sie wieder reingehen sollen ins Haus?
Bitte?
Hätten Sie wieder reingehen sollen ins Haus, nachdem was passiert war an dem Abend oder an der Nacht?
Ja, hat es ja oft genug gegeben.
Dass Sie wieder rein sind?
Ja. Aber das reicht jetzt,
aber, oder? Aber wenn er sie rausgeschmissen hat, ja, das reicht.
Das, also
es reicht. Ja, ja, das reicht. Das ist düster genug, das Kapitel.
Genau.
Ist gut, dass es vorbei ist.
Ja.
Und irgendwie auch nicht schlimm, dass der Mensch nicht mehr lebt.
Jetzt bewerten Sie aber.
Wenn ich das so sagen darf.
Das Schlimme ist einfach, dass mir zu der Rente Geld fehlt.
Ja.
Ja, das finde ich einfach schlimm. Für geleistete Arbeit. Wir hatten ein Architekturbüro. Ich habe im Büro gearbeitet. Ich habe die Bauleitung gemacht von Baustellen und er hang in der Kneipe rum. Und also es gab so viele Sachen, wo er mich auch im Nachhinein immer wieder mit Prozessen versucht hat zu überziehen. Also, aber gut, jetzt.
Jetzt reicht's.
Ja.
So. Oder wir brauchen keinen dritten Horror mehr. Ich glaube, es gibt auch keinen dritten Horror mehr.
Nee, gibt's nicht.
Dann machen wir eine, gönnen wir uns ein bisschen Luft. Sie dürfen einmal den Koffer aufpacken, aufmachen,
ja.
Liebe Frau Buse, und gucken, welches Gegenständlein da drin Sie am ehesten inspiriert. Das dürfen Sie rausnehmen und sagen, warum Sie das rausgenommen haben. Ich habe ja schon einen Verdacht, was Sie nehmen könnten. Ja, ja, Sie dürfen das nehmen. Okay, für alle, die es nicht sehen können, in der rechten Hand hält sie jetzt das Häuschen und in der linken Hand den Regenbogenschwamm. Den ziemlich großen Regenbogenschwamm. Jetzt fragt sie, ob sie nicht den Regenbogenschwamm über das Häuschen nehmen darf. Sie müssen sich für eins entscheiden.
Für eins?
Ich habe die Ausnahme noch nie gemacht.
Aber wir können noch handeln. Wenn ich das hier rausmache, das sind ja zwei.
Ach so, ja, wenn man das stimmt. Aus dem Häuschen kann man das Innere rausziehen.
Ja.
Ja.
Okay, ich nehme das Häuschen.
Sie können ja erzählen, was Sie an dem Regenbogenschwamm so toll finden. Jetzt hat sie in der rechten Hand dieses kleine Holzhäuschen, was da drin ist, und in der linken Hand diesen Regenbogenschwamm. Wenn Sie mich fragen, Frau Buse, jetzt schaut sie nur, nehmen Sie nicht das Häuschen, das ist ja erwartbar bei einer Architektin, nehmen Sie ruhig den Schwamm.
Ich glaube nicht, dass Sie das erwarten, warum ich das Häuschen nehme.
Also dann, das Häuschen hätten Sie genommen, weil?
Das Häuschen möchte ich gerne nehmen, um die Form von Architektur, wie ich sie sehe, anders ist, als nur, dass man in der Fassade sieht, als Gebäude.
Das ist mir zu hoch.
Ja, deswegen würde ich Ihnen gerne was dazu erzählen.
Ja, okay.
Ja?
Und den Schwamm?
Den Schwamm habe ich genommen, weil ich das Leben mittlerweile so empfinde, dass jede Farbe eine Qualität hat und eine Wirkung und das alles zusammen so das Leben ausmacht.
Ja.
Es geht nicht ohne Regenbogen. Das hat nichts mit Modefarben zu tun, sondern jede Farbe ist in der Natur vorhanden, wenn wir die Augen aufmachen. Und das gehört zusammen.
Gut.
Das war der Gedanke.
Gut, aber jetzt haben Sie sich fürs Häuschen entschieden.
Ja.
Also ich muss das Häuschen kurz beschreiben für diejenigen, die den Podcast hören. Die sehen das ja nicht. Es ist ein helles Holz. Ich tippe auf...
Sperrholz?
Fichte. Und das sieht so ein bisschen aus wie das Haus vom Nikolaus, was man so auf diesen Zettel zeichnet. Mhm. Nur, dass die Außenwände, die Seitenwände ein bisschen länger sind. Und es hat als Fassade ein Quadrat mit vier kleinen Quadraten, also quasi so ein Sprossenfenster. Und da oberhalb davon ist ein Herzchen.
Genau, und hat ein Satteldach.
Ein Satteldach, genau. Das heißt, oben ein Giebel
und
rechts und links geht das, gehen die Schrägen runter.
Ja.
So, jetzt wollten Sie dazu welchen Exkurs in die Architektur mit uns machen?
Ja, also folgendes. Zu meiner Geschichte, also nachdem ich, wie gesagt, beim Sozialamt war und weder rentenversichert noch krankenversichert war, brauchte ich Arbeit, die ich auch relativ schnell gefunden habe. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, warum ist mir das passiert mit dieser Ehe? Warum? Also das Menschliche. Und habe eine Ausbildung gemacht über 3 Jahre als integrative Atemtherapeutin, um die Psyche zu verstehen. Und in unserer Ehe war ich immer schon auf der Suche nach, es gibt doch mehr im Baukörper als Baubiologie, als nur die Baustoffe. Wo ist der Mensch?
Die Seele.
Die Seele oder
Gebäudes.
Der Mensch überhaupt. Also ich habe gelernt, als Architekt, Denkmal zu Lebzeiten. Das ist so die Devise von Architekten damals gewesen.
Und also ein Haus zu erstellen.
Als Denkmal für den Architekten.
Genau.
Obwohl er ja schwarz gekleidet rumläuft und erzählt, er nehme sich ja durch die schwarze Farbe zurück.
Mhm. In Wirklichkeit ist er Selbstdarsteller und will sich verewigen durch das Gebäude, was er entworfen hat.
Ja. Also es war in meiner Generation ganz, ganz stark. Also habe ich mich jetzt auf die Suche gemacht, indem ich erstmal bei mir angefangen bin. die Psyche, warum, weswegen, habe viel erfahren. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, wo ist denn der Mensch im Gebäude? Was bedeutet dann jetzt der Rückschluss? Und dann bin ich damals auf Geomantie gestoßen. Geo die Erde, Mantie die Leere. Also was ist in der Natur vorhanden? Und ein Teil der Geomantie ist Feng Shui. Es gibt das traditionelle chinesische Feng Shui. Ich hatte aber das Glück, westliche orientierte Feng Shuisten kennenzulernen und habe das über mehrere Jahre studiert und habe dann all das, was ich aufgenommen habe an Raumpsychologie, an Farbpsychologie, für mich auf einmal wie so Aha-Erlebnisse gehabt. Okay, du kannst ein Gebäude auf den menschlichen Körper übertragen. Die Augen, die Fenster, die Nase, der Kamin, die Lippen oder der Mund, die Öffnung, wo Energie reinkommt, wie die Haustür oder Wohnungseingangstür. Und dann gibt es einen wesentlichen Punkt, das ist die Mitte.
Das zeigen Sie auf Ihrem Bauch?
Ja.
Bauchnabelbereich.
Im Körper. Diese Mitte gibt es aber auch in Gebäuden. Und dann bin ich neugierig geworden und habe mir die Gebäude angeguckt. Was ist denn in der Mitte der Gebäude? Und habe festgestellt, dass in früheren Epochen der Baugeschichte immer empfangen wurde und dass die Mitte frei war, auf mehreren Etagen sich zu entfalten sozusagen. Das Haus konnte nach innen auch scheinen. Und heute sind in den Mitten der Gebäude Treppenhäuser, WC-Anlagen. In der Übersetzung bedeutet das, es ist viel Energie, sehr viel Bewegung da. Und für mich heißt das, wenn ich nicht in meiner Mitte bin, außer mir, wenn zu viel um mich herum ist und ich finde nicht meine Mitte, ja, dann kann ich auch keine guten Entscheidungen treffen. Und wenn ich das mal übertrage jetzt
aufs Gebäude,
ist viel Spannung in Gebäuden enthalten, die sich auf Menschen überträgt.
Durch diese Vollfüllung des Mittelstrands.
Durch das das Zentrum einfach ständig in Bewegung ist und dadurch entstehen auch Grundrisse, wo Spannungen vorhanden sind. Das würde jetzt zu tief in die Exkursion gehen, aber das kann man nachlesen auch. Ja? Und so habe ich mich gerade speziell, weil ich ja auch aus meiner Mitte geworfen war, mich mit dieser Mitte auseinandergesetzt und habe mir Dorfplätze angeguckt, die ja meistens ist ein Dorf erst durch einen Platz entstanden.
Durch einen Marktplatz.
Ja, meistens Platz. Eine Kirche und dann der Ort darum gebaut. Und dann habe ich mir angeguckt, was ist denn in der Mitte Deutschland? Und wo begegnet dir die Mitte? Und es gibt so viele Mitten, die eine erzählende Wirkung haben, wie zum Beispiel bei den Zahlen. Was liegt in der Mitte?
Die 5.
Genau. Und die 5 ist früher bei den Telefonen immer in der Mitte erhoben für Blinde. Aber man wusste, blind, das ist die 5, das ist die Mitte. Und was bedeutet denn die 5? Die 1 ist die Einzigartigkeit des Menschen. Die 2, die Polarität, sie und ich, das Gegenüber. Dadurch kann ein Austausch passieren. Die 3 verbindet etwas.
Ja.
Ja? Wie zum Beispiel eben die 1 ein Punkt, die 2, 2 Punkte, eine Linie und die 3, die erste Form.
Ein Dreieck.
Die 4 ergibt den ersten Raum.
4 Ecken.
Ja? Materie. Und dann kommt die 5, Leonardo da Vinci.
Mit den ausgebreiteten Armen
Richtig.
Und diesem Kreisumzug.
Richtig. Ja, da geht es um den Menschen, um das Rechte, um das Linke und um den Kopf. Also die 5, die Qualität des Menschen. Und dann habe ich geguckt, wie ist das denn zum Beispiel in der Kunst? Wo begegnet mir denn da die Form? Bei den platonischen Körpern, bei den heiligen Geometrien. Es gibt so viel, was die 5 beinhaltet als Qualität. Dann habe ich geguckt, wo begegnet mir denn noch die Mitte? Zum Beispiel, wenn Grafiken entstehen, die malen nicht in der Mitte, oft beim Logo, den Strich oder eine Form, sondern immer außerhalb, nach dem goldenen Schnitt. Ja? Der goldene Schnitt ist nicht in der Mitte, sondern er hat immer ein unregelmäßiges Proportionsverhältnis.
Ich warte ganz gespannt auf das, was Sie daraus abgeleitet haben für Ihre Architektur und auch für das Häuschen natürlich noch.
Ja, also als erstes habe ich davon abgeleitet, du baust jetzt nicht ein Haus, weil du ein Haus bauen möchtest, sondern du stellst erstmal den Menschen die Fragen, warum, was brauchen sie? Und da hatte ich das Glück, unter anderem auch für eine Stiftung zu arbeiten für Menschen mit Beeinträchtigung. Und für mich war es da nicht wichtig, mit den Kuratoriumsmitgliedern zu sprechen, sondern das erste Gespräch habe ich gesagt mit euren Bewohnern, was sie für Wünsche haben, wie sie sich das vorstellen und. Und danach habe ich das Konzept entwickelt, wie ein Haus entsteht. Und dabei ist mir dann auch, als ich mich mit der Mitte beschäftigt habe, früher ist man immer hingegangen und hat Rituale gemacht. Bevor man überhaupt gebaut hat, hat man eine Grundsteinlegung gemacht. Man hat das gewürdigt, was in der Natur ist. Und da bin ich hingegangen und habe verschiedene Systeme übereinander gelegt, vom Feng Shui, von der Geomantie, und habe festgestellt, dass es eine bestimmte Fläche in der Mitte gibt, die sehr kraftvoll ist, und habe dann in diese Mitte einen Rosenquarzbrocken unterhalb eines Aufzuges.
Oder das hört sich für mich schon wieder ein bisschen Hokuspokus an.
Es ist kein Hokuspokus, wenn Sie sich mit alten Ritualen beschäftigen, wie man früher gebaut hat. Dann hat man zum Beispiel einen Klinkerstein oder einen Stein geschlagen in Plus und Minus. Und hat die erste Kranzreihe im Kellergeschoss für ein Haus, hat man in Plus und Minus, das mit Energie fließen kann. Oder wenn Sie...
Aber Rosenquarz kann was? Was anderes?
Ein Rosenquarzbrocken hat die Qualität von Reinheit und von Liebe. Und die Mitte ist für Liebe. Die steht für die Liebe. Der Mensch steht für sich anzunehmen, für das Selbstwert. Das ist Liebe. Und deswegen der Rosenquarzbrocken und dazu eine Zeitkapsel, wo Dinge reinkommen,
aus diesem
die für den
Moment.
Menschen, die dort leben, wohnen oder arbeiten, wichtig ist. Also ein Ritual zu machen, es zu würdigen, was sie bekommen.
Ja, und dann haben Sie wirklich auch das anders angelegt,
ja,
dass die Mitte quasi nicht das Treppenhaus hat, sondern
richtig,
das Treppenhaus an die Seite.
Richtig. Es ist einfach.
Lässt sich alles umsetzen, auch mit den Strängen, mit den Versorgungssträngen.
Ja, das ist ja das, was mich ja in meiner Laufbahn so hat wütend werden lassen. Als ich dann nach meiner Ehe bei großen Konzernen gearbeitet habe, war ich immer die einzigste Frau aufgrund des Alters. Und die Männer meinten mir immer zu erzählen, was nicht geht. Und das hat mich so wütend gemacht, dass ich mich eben selbstständig gemacht habe vor 25 Jahren. Und es ist nicht, wie soll ich denn das ausdrücken, wenn ich zum Beispiel in eine Wohnung komme, muss ich nicht gegenüber das Klo haben und die Tür steht auf und ich gucke auf eine Kloschüssel. Das ist eine Sache der Planung und darum geht es. Es geht darum, bewusst und achtsam zu planen.
Wo ist dann bei Ihnen die Kloschüssel?
Die Kloschüssel ist nicht direkt im Blickfeld, sondern die ist an einer Position mit einer Schamwand oder einer kleinen Mauer oder hinterm Waschbecken, so dass der Blick nicht darauf gezielt ist, Dinge loszulassen, von denen ich noch gar nicht wusste, dass ich sie loslassen will. Dazu muss man wissen, dass 85% unseres menschlichen Gehirns die Dinge unbewusst wahrnimmt. Nur 15% nehmen wir wahr. Ob das hier alles hat eine Wirkung. Die Farbe, dieses Dunkle, das Gedrückte. Ja, also das ist hier eine sehr funktionelle Energie in dem Raum und die Konzentration geht nur zwischen uns beiden.
Ja.
Ja, also ich werde Ihre Augen nie wieder vergessen, weil die strahlen mich so an. Also da bin ich drauf fokussiert. Ja. Und das sind alles so Dinge in der Gesamtheit, wenn man sich das wirklich bewusst macht, wie das Eisbergmodell, 85% des Eises ist unterhalb der Wasserfläche, was auf uns Menschen eine Wirkung hat.
Was alles einwirkt, einströmt.
Ja.
Und bei dem Häuschen sehe ich jetzt was anders, was ich vorher nicht so gesehen habe?
Ja, bei dem Häuschen. Was sehen Sie da?
Jetzt haben Sie das rausgezogen.
Ich habe den Kasten rausgezogen.
Genau, da sehe ich Freiheit, Leere, Raum.
Genau. Und darum geht es. Diese Leere muss im Vorgespräch von den Menschen gefüllt werden, damit das als Innenraum entstehen kann.
Okay.
Dass Menschen sich wohlfühlen.
Schön. Gut, das war dann doch schon ein bisschen mehr, als ich erwartet hätte zu dem Häuschen. Vielen Dank, dass Sie das ausgewählt haben.
Ja, und ich muss sagen, ich durfte an den Architektenkammern unterrichten im Feng Shui und habe auch Architekten ausgebildet im Feng Shui. Und merke jetzt, ich hatte jetzt eine raumpsychologische Beratung und eine Farbberatung, seitdem ich in Bremen bin. Und da merke ich, wie nach diesem Unfall ich wieder zurück bin und brenne dafür.
Das wollte ich sagen.
Das ist so. Oh.
Das wollte ich sagen. Es ist so schön, Ihnen abzuspüren, wie viel Leidenschaft Sie für das, was Sie beruflich auf die Beine gestellt haben, über Jahrzehnte.
Ja.
Wie viel Leidenschaft da drin steckt.
Ja.
Das ist toll.
Und ich habe ein Buch geschrieben. Das heißt die Magie der Mitte, bauen, wohnen, leben. Und jetzt bin ich am Überlegen, ob ich einen Verleger finde oder ob ich das Buch als E-Book oder so rausbringe.
Oder on demand, dass man immer dann drucken lässt, wenn man es
irgendwie. Da habe ich jetzt die Botschaft zu Silvester abgegeben, schick mir Menschen, die mich da einen Schritt weiterbringen.
Ja, spannend.
Ja.
Ans Universum.
Ja.
abgeschickt.
Ja, ganz und konkret.
Als Atemtherapeutin?
Ja.
Sind Sie noch tätig oder waren Sie jemals tätig? Das war einfach nur eine Ausbildung.
Das war nur für mich, um zu verstehen, was ist auch der Atem im Menschen? Was ist der Atem in der Natur? Und diese Verbindung einfach zu verstehen, Mensch, Seele, Psyche und wie kriege ich das in Verbindung zum Bauen?
Ich habe es mal grob gerechnet. Sie waren ungefähr 10 Jahre dann noch beschäftigt als Architektin bei verschiedenen Unternehmen.
Mit 32 bin ich weg. Genau. Mit 42 habe ich mich selbstständig gemacht.
Sehen Sie? Und diese 10 Jahre haben Sie wütend gemacht, das habe ich schon gehört, weil Ihnen immer gesagt wurde, was nicht geht.
Richtig.
Oder wie es zu laufen habe.
Ja, also das war die Phase der Rebellion gegen die Männer.
Ja.
In radikaler Weise.
Und das heißt, durch wie viele Büros sind Sie dann gewandert, weil Sie immer rausgeflogen sind?
Nein, ich bin nicht rausgeflogen. Ja. Die wollten mich einfach nicht gehen lassen, weil ich ja einfach auch eine gute Kraft war, die einfach auch viel entschieden hat.
Ja.
Das ist ja eben, wogegen ich rebelliert habe. Wenn ich Besprechungen hatte mit 12 Männern am Tisch, dann erzählen die sich alles Mögliche. Aber sie kriegen keine Entscheidung. Und das hat einmal in einem Industrieprojekt dazu geführt. Ich hatte einen Termin, wo ich einen kleinen Pavillon innerhalb eines Industriekonzerns, wo ein Geldautomat aufgestellt werden und der musste angeschlossen werden. Dafür brauchte ich Kabel. Ich kriegte aber nicht die Entscheidung, es zu machen. Dann bin ich hingegangen und habe das in einer Nacht von Samstag auf Sonntag die Straße aufreißen lassen, die Kabel durchgeführt, damit am Montag der Geldautomat angeschlossen worden ist. Ja, Fazit war, ich kriegte eine Abmahnung von der Direktion, weil ich die Hierarchien nicht eingehalten habe. Aber ich kam ja zu keiner Entscheidung. Also so, ich habe dann mich auf die Dinge konzentriert und nicht auf das Machtgehabe um mich herum. Und insofern waren eigentlich alle traurig, wenn ich gegangen bin.
Aber Sie haben mehrere durchlaufen.
1, 2, 3 war ich.
Ja. Und der Schritt in die Selbstständigkeit?
Der kam durch das Thema Feng Shui, dass ich angefragt wurde.
War für Sie schwierig oder war für Sie leicht zu gehen?
War leicht, ja.
Liebe Anna-Katharina Buse, ich würde sagen, wir sind reif für die großen Fragen des Lebens. Mhm. Sie dürfen wieder 3 Zettelchen auswählen. Laut vorlesen und direkt beantworten.
Was würden Sie gerne auf den Kopf stellen? Wo oder mit was würden Sie gerne neu anfangen? Ich fange mit der zweiten Frage an. Was würden Sie gerne neu anfangen? Ich bin ja jetzt 2 Jahre in Bremen und ich würde gerne wieder Menschen beraten in ihren Wohn- oder Lebenssituationen, wenn sie sich nicht wohlfühlen, weil meine Webseite heißt nämlich Wohlfühlarchitektur.
Okay.
Die zweite Frage, was würden Sie gerne auf den Kopf stellen? Also ich werde jetzt mein Schlafzimmer auf den Kopf stellen und das neu machen.
Okay, warum?
Die Zeit ist reif.
Gut, größeres Bett, kleineres Bett?
Wahrscheinlich ein kleineres Bett. Und mit Farben experimentieren.
Eher so grelle Farben oder Pastell?
Aber was ganz Dunkles. Mhm. Also ich stelle mir zum Beispiel
eine Höhle.
Bitte? Ja, genau. Ein Bett, wo die Wand in Nacht blau und auch die Decke bis zum Ende des Bettes geht. Also wirklich mal so ein Nischen-Kojen-Charakter mal probieren, wie das wirkt. Mhm. Ist Ihr Leben ein Abenteuer? Ja.
Ja.
Schönes.
Ja?
Ja.
Und auch ein gewolltes Abenteuer. Sie haben nie das Bedürfnis gehabt, es langweiliger haben zu müssen. Oder eintöniger oder entspannter oder ruhiger.
Also ich habe eine Lebensdevise. Ich möchte nie sagen, ach, hätte ich doch. Mhm. Und das
tun Sie auch nicht.
Nein. Ich bin versöhnt mit der Ehe, weil sie hat mich zu der Architektin gemacht, die ich heute bin.
Ja.
Natürlich gibt es Löcher, als ich frisch hier war. Ich habe viele auch negative Erfahrungen gemacht mit Menschen und so weiter. Aber die gehören zum Leben dazu.
Ja.
Und ich habe für mich eben zum Beispiel dieses Bodyboard gefunden als Ersatz für Skifahren. Und das sind für mich so, in diesem Camp trifft man so viele tolle junge Menschen. Ja. Und das ist so erweckend, so einfach toll. Okay. Was wäre, wenn Geld in dem keine Rolle spielen würde? Dann würde ich noch mehr Geld verschenken.
Okay, das waren schon 3, oder?
Ja. Genau.
Worin verschenken Sie es bisher?
An die Familie, an Obdachlose. Ich habe letztes Jahr einem dunkelhäutigen Mann eine Wohnung eingerichtet, mit vielen Umständen und Gelder beantragt, ihn sehr unterstützt. Und er ist dann, als er in die Wohnung ziehen sollte, die Treppe im Krankenhaus gestürzt und verstorben. Er hat die Wohnung also nie kennengelernt.
Das ist ja tragisch. Traurig.
Ja, und es war auch niemand zur Beerdigung da und so weiter. Also,
woher kannten Sie den?
Den habe ich auf der Straße angesprochen. Der schleppte sich mit so einem zusammengeschusterten Rollator über die Straße am Bahnhof. Und dann habe ich gesagt, brauchen Sie einen Rollator? Ja. Und dann habe ich gesagt, ich bringe Ihnen einen heute Abend vorbei. Und dann habe ich das in das Übergangswohnheim, einen Rollator von meinem Schwager, der verstorben war, gebracht. Und so hat sich das Ganze entwickelt. Wenn ich jemanden sehe auf der Straße, der friert, gehe ich zu H&M, kaufe den Mantel und so geht mein Geld drauf.
Ja. Das heißt, Sie haben eine Großzügigkeit.
Sagt meine Familie.
Was sagen Sie? Sie klammern an nichts. Ihnen fehlt nichts, glücklicherweise.
Nein. Ich kann
Wobei
nicht.
Es ja diese 10 Jahre sind, die da, ihn damals da...
Ja,
und aber trotzdem, Sie kommen trotzdem zurecht.
Ja, ich kann das, was ich mir wünsche, leiste ich mir.
Ja.
Und das hat auch viel, nicht nur mit Geld zu tun, sondern auch mit innerem Frieden und Dankbarkeit.
Ich überlege gerade, ob ich fragen soll, ob da nicht nochmal jemand war, mit dem sich hätte was entwickeln können. Aber wenn Sie sagten, dass Sie rebellieren mussten gegen diese männerdominierte Architekturwelt,
also,
dann hatten Sie eher kein so ein gutes Männerbild.
Nee, das kann ich nicht sagen. Ich habe auf meinem Lebensweg auch Männer getroffen, die mich ein Stück heil gemacht haben.
Okay.
Und mit einem hätte ich mir gewünscht, dass es enger geworden wäre, ist aber dann leider nicht geworden.
Und jetzt haben Sie ja auch so einen ganz unverstellten Blick auf Bremen.
Ja.
Als ehemalige Kölnerin.
Ja.
Gibt es was, was Sie besonders schätzen an Bremen? Und was Sie besonders nervt? Das würde mich beides interessieren.
Also, was ich schätze an Bremen, ist einmal, dass die Menschen sehr füreinander sind. Also, wenn sie irgendwo stehen und es erweckt den Eindruck, dass sie verunsichert sind, werden sie angesprochen, kann ich ihnen helfen. Also das finde ich toll einfach. Ja. Es ist in Köln einfach anonymer gewesen. Ich finde auch Menschen oder treffe Menschen hier in Bremen, wo ich von Herz zu Herz sprechen kann. Ich muss mich nicht verstellen. Ich muss keine Rolle spielen.
So wie hier.
Ja. Ja, dieses so, also mir wurde immer gesagt, ja, der Norddeutsche, der musste ja, was weiß ich nicht, miteinander an Fisch essen, damit du mal die gleiche Sprache sprichst oder eine Antwort kriegst, von wegen, moin, moin ist schon zu viel, moin reicht.
Mhm.
Aber das habe ich nicht so empfunden bisher. Und was ich total hasse an Bremen, ist dieses ständige Regenwetter. Ich wusste nicht, dass ich mit 70 Jahren mir noch eine Regenhose anschaffen muss. Und das nervt mich. Und das geht mir auch echt an meine Basis. Vitamin D-Mangel.
Ja, also ist der Plan, öfter längere Zeiten im Süden, wie so ein Zugvogel, zu verbringen.
Ja.
Mehr Bodyboarden.
Wenn die Familie es zulässt, jetzt sind die Kinder da, jetzt macht es mir einfach Freude.
Haben Sie einen regelmäßigen Tag?
Ja, ja.
Und dann haben Sie die Zeit, wo Großtantenzeit ist.
Genau.
Nicht Großmutter, sondern Großtante.
Großtanten.
Und haben Sie einen Lieblingsort schon in Bremen?
Es gibt einen Baum auf dem Radweg am Werdersee, wo ich gerne bin.
Und dann sitzen Sie da unterm Baum?
Ja.
Und freuen sich?
Ja,
lesen und, was?
Ja, oder im letzten Herbst habe ich da gesessen und da habe ich erst einmal in meinem Leben gesehen, dass es Kanu-Handball gibt und habe dazugeguckt und war einfach nur dankbar, Dinge wieder neu kennenzulernen. Also diese Neugierde dann, ne? Das war total toll für mich.
Und gibt es Momente, wo Ihnen Fleisch gefehlt hat? Sie essen jetzt ja schon ganz lange kein Fleisch mehr.
Mit 22 habe ich aufgehört.
Ja. Dann sind es 48 Jahre.
Ja, es gab eine Phase, wo mal gegrillt wurde und habe ich dann auch mal Putenfleisch gegessen. Und es gibt schon mal, zwar selten, mal, wo ich so gerne Bündnerfleisch esse. Das ist geräucherter Rinderschinken.
Okay.
Also da hat mein Körper mal das, Bedürfnis. Und ich bin jetzt nicht so...
ideologisch.
Ja, ich bin nicht so fixiert. Also wenn mein Körper sagt, ja, oder du brauchst mal Hühnerfleisch in der Hühnersuppe, weil du Fieber hast oder so, was selten vorkommt.
Dann kommt da auch Hühnerfleisch rein.
Aber das ist in den letzten Jahren, hat sich das wieder entwickelt.
Und war das damals eine Entscheidung?
Das hing mit der Ehe zusammen.
War ja auch Vegetarier.
Nee.
Aber?
Also ich musste diese Eisbeingeschichten kochen. Und diese Pfötchen und so.
Und das hat Sie abgestoßen?
Nicht nur abgestoßen, das hat mich wirklich fast traumatisiert, dass man das essen kann.
Okay, Haxe, Schweinshaxe. Ja. Dann haben Sie gesagt, nee, kein Fleisch mehr.
Nee.
Wenn wir so einen Strich ziehen, wenn Sie so einen Strich ziehen, Anna-Katharina Buse, wie bringen Sie es auf den Punkt? Was ist es? Was ist die Geschichte Ihres Lebens?
Also ich kann eigentlich nur von jetzt ausgehen, ne? Wenn ich jetzt so darüber nachdenke... wäre für mich so ein Satz. Liebe, was du tust und tue, was du liebst. Und das beinhaltet für mich alles im Leben. Achtsamkeit, auf Menschen zuzugehen, auch zu sehen, wo Menschen was brauchen, das wäre so für mich das.
Ja, einverstanden. Dankeschön.
Gerne.
Danke für Ihre Offenheit, für Ihre freundliche Art, für Ihr Lachen, für Ihr Kommen. Für all das, was Sie mit uns geteilt haben. Liebe Grüße unbekannterweise an Ihre Zwillingsschwester. Wer jetzt weiterhören möchte, der kann auf die Eine Stunde Reden-Folge klicken mit dem Titel »Wie sich diese 54-Jährige aus häuslicher Gewalt befreit hat«. Das ist eine Sendung aus Mai 24, die Geschichte von Britta Schiller-Renner. Das Thema ist ja auch angeklungen in dieser Stunde. Einfach hier in der ARD Audiothek. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns. So, jetzt habe ich noch einen Tipp. Es gibt Menschen, die auch dann nicht aufgeben, wenn es schwierig wird, weil sie an ihre Idee glauben und weil sie die Welt ein bisschen besser machen wollen. Um ihre Geschichten geht es in dem Podcast Sparks, Menschen, die uns inspirieren. Da ist zum Beispiel Fabian, der ein Startup gründet, um Verpackungsmüll zu reduzieren, bis ihn ein Burnout zwingt, langsamer zu machen. Oder Julia, die einen Hotspot für freie Künstlerinnen und Künstler ins Leben ruft. Und dann brennt in einer Nacht alles ab. In Sparks erfahrt ihr, wie diese Menschen mit Rückschlägen umgehen und ihre guten Ideen gegen alle Widerstände umsetzen. Sparks, Menschen, die uns inspirieren, ist ein Podcast von BR24, jetzt in der ARD Audiothek.